Der Titel der heutigen Predigt ist Verzögerung. Und ich hab's gewusst, ihr werdet auf den Stühlen stehen und vor Begeisterung rasen, wenn ihr den Titel hört.
Endlich Verzögerung.
Verzögerung, ja super. Also, ich verzögere jetzt. Der Anfang verzögert sich um eine unbestimmte Zeit wegen eines entgegenkommenden Zuges. Menschen können mit Verzögerung nicht gut umgehen. Wenn du genau weißt, dass stell dir vor, ein Kind weiß, es ist bald Weihnachten, ja, also in 4 Wochen ist Weihnachten, ja. Nach 2 Tagen fragt das Kind dich, ist morgen Weihnachten? Ja, wann sind wir da? Also der natürliche Mensch kann mit Verzögerung nicht gut umgehen. Also was in ein paar Jahren ist, das spielt für die wenigsten Menschen eine Rolle. Und wenn angekündigte Ereignisse sich verzögern, dann glauben die meisten Menschen, dass es gar nicht passieren wird. Es gibt viele biblische Beispiele. Eins ist, was mir sofort in den Sinn kommt dabei, ist Noah. Ja? Der hatte ein Wort von Gott, dass er eine Arche bauen soll. Und dann fing er an und er hat bestimmt seinen Nachbarn erzählt, wisst ihr was Leute, ich baue jetzt eine Arche. Ja? Und die wird so und so groß und das dauert eine Weile, aber wenn die fertig ist, dann wird es eine Sintflut geben. Und ich könnte mir vorstellen, im ersten halben Jahr haben ihm noch ein paar Leute zugehört und haben gesagt, oh Mann, hey, da kommt was auf uns zu, da müssen wir uns vielleicht auch mal mit befassen und vielleicht unser Leben darauf ausrichten. Nach einem Jahr, da haben die schon gesagt, ach, wahrscheinlich nicht. Nach 10 Jahren haben die alle gedacht, der hat einen Vollschuss und nach 30 Jahren hätten sie ihn am liebsten nach Emden gepackt. Ja. So geht das mit den Menschen. Aber also in Matthäus 24, da steht das so. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Also ich will jetzt nicht groß auf das Ende des Zeitalters und so weiter eingehen, das ist gar nicht mein Thema. Aber was mir hierzu einfällt ist, es gibt so ein schönes Buch von Jesse Duplantis, das heißt Besuch im Himmel. Und da hat er eine Begegnung mit Jesus und dann sagt Jesus zu ihm, oder er fragt ihn, ja, Jesus, du schickst mich jetzt zurück auf die Erde und was soll ich da verkünden? Was ist meine Botschaft? Deswegen war ich hier. Und Jesus sagt ihm, verkünde, dass ich wiederkomme. Und da sagt Jesus, ja, das wissen die Menschen doch. Und Jesus hat ihm geantwortet, nee, das wissen sie nicht. Sie glauben es nicht. Sie meinen, weil ich noch nicht da bin, komme ich nie. Ja. Und so ist es auch. Die allermeisten Menschen auf der Erde rechnen überhaupt kein bisschen damit, dass Jesus wiederkommen wird. Aber das ist alles nicht das Thema meiner Zeit, sondern meiner Predigt, sondern das ist nur dieses, um zu zeigen, wie Menschen ticken, wie der natürliche Mensch tickt. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Zeit zwischen der Ankündigung eines Ereignisses und dem Eintreffen ist die entscheidende Zeit. In der Zeit werden die Weichen gestellt. Und ganz offensichtlich sind wir alle in dieser Zeit drin. Und in dieser Zeit entscheidet es sich, ob du ein Glaubensheld wirst oder ob du ein normaler Durchschnittsmensch bist. Das entscheidet sich jetzt, wo du nichts siehst, wo Jesus noch nicht wieder da ist oder du siehst noch nicht ihn in den Wolken da. Ja? In dieser Zeit entscheidet sich das. Und wir alle sind in dieser Zeit irgendwie unterwegs und verlieren da manchmal die Orientierung. Und darum geht es mir heute, dass wir unsere Orientierung nicht verlieren und dass wir diese Zeit nutzen. Ich lese nochmal was aus Matthäus 25. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Also diese 5 törichten Jungfrauen, die wussten wahrscheinlich nicht, was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ja, ich lebe irgendwie, ich mache, was alle machen, meine Nachbarn feiern und essen, trinken, heiraten, das mache ich auch. Ja. Und die hatten keinen Plan irgendwie, dass sie sich auf was vorbereiten müssen. So wie viele Menschen in unserem Umfeld. Wir lesen in dem Gleichnis hier auch gar nicht, dass die Menschen oder die Jungfern aufgefordert werden, Öl anzusammeln. Steht da nirgendwo. Jesus sagt nicht vorher, ihnen ist 100-mal gesagt worden, sammelt Öl an. Ja, die haben einfach, einige haben das gemacht, andere nicht. Und trotzdem werden die einen als töricht bezeichnet und die anderen als klug. Also es scheint wohl sozusagen ein unausgesprochener Auftrag zu sein, sein Leben nicht mit Nichtigkeiten zu verschwenden, sondern sich auf das Eigentliche zu konzentrieren. Die einen haben die Zeit genutzt und die anderen nicht. Ich bin mir auch fast sicher, dass die klugen Jungfrauen gar nicht so richtig gewusst haben, warum sie das jetzt machen. Sie haben es erst verstanden, als der Bräutigam kam und sie sagen, oh, gut, dass ich Öl dabei habe. Manches versteht man erst hinterher. Und ich meine, wenn ich jetzt darüber rede, was ist mein Ziel, meine Berufung und so weiter, könnt ihr zu mir sagen, ja, bei dir ist ja klar, Bibelschule und so, das ist super, du hast ja alles auf der Reihe. Ja, das war nicht immer so, Leute, das war nicht immer so. Also wir sind auch so ein bisschen durchs Leben geschleudert und haben Dinge getan, da wussten wir gar nicht so richtig, warum wir sie getan haben. Ein Beispiel, unser Haus in Bickenwald, ich habe es vergessen, ich wollte ein Foto zeigen, wie das aussah. Das haben wir verkauft, ja, nachdem wir, also es ist ein sehr schönes Haus gewesen, wir haben uns sehr wohl gefühlt und Gott hat uns irgendwie über einen längeren Zeitraum gesagt, wir sollen das Ding verkaufen.
Um das mal ein bisschen zu erläutern, der bringt das so dröge darüber. Das war ein super Haus, das war der Traum. Ich habe mich darin verbaut und er auch, ja. Auf einem mega Grundstück zwischen den Reben, absolut am Rande eines Dorfes, also keine Bebauung rundherum und Fernsicht in die Vogesen. Und da saßen wir dann abends und boah, hi, das war so. Ja, so ein Haus war das. Wir waren da drin. Und dann kommt plötzlich der Gedanke, verkauft das Haus. Und der Erste hat gedacht, er spinnt. Und dann konkret war ich das, die gesagt hat, ich glaube, wir sollen das Haus verkaufen. Und da hat Kai gesagt, du spinnst ja. Dann war das Thema erstmal wieder erledigt. Und nach einer gewissen Zeit sagt er, du, ich glaube, wir sollen das tatsächlich verkaufen. Und sage ich, nee, du, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und so ging das ein paar Mal hin und her. Da habe ich gesagt, nee, also im Frühling sicher nicht. Wenn dann irgendwann so Richtung Jahresende, damit man dann den Frühlingssommer nochmal so richtig mitnehmen kann. Naja, und dann war das, irgendwann wussten wir beide, wir sollen das Haus verkaufen. Warum? Keine Ahnung. Aber wir wussten ganz sicher, wir sollen es verkaufen. Und dann haben wir es verkauft, haben wir das ins Internet gesetzt und dann hatten wir das innerhalb weniger, wir haben dann auch noch gedacht, also wenn schon verkaufen, dann den Preis richtig hoch, ja. Runterhandeln lassen können wir uns ja immer noch. Und dann kam ein Ehepaar, die haben gesagt, wir würden das gerne kaufen, haben gleich 30.000 Euro auf den Tisch gelegt und haben nicht einen Cent an diesem sehr hohen Preis dran gehandelt, sondern haben das auf der Stelle, also wir hatten das in wenigen Tagen verkauft, das Haus. Ne? Und das war im November, also da war ich dann von der Jahreszeit her bereit.
Ganz zufrieden, ne?
Aber dann da haben wir einfach diese Entscheidung getroffen, haben es getan und immer noch nicht gewusst, warum machen wir das Ganze eigentlich?
Ja, und wir hatten zwar Frieden damit und das Ganze lief eigentlich sehr geschmeidig so ab, aber so richtig kapiert haben wir es erst 2 Jahre später. Ich glaube 2 Jahre später. Ja, haben wir verstanden, warum oder dass das jetzt eine Vorbereitung für uns war, in den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt war nicht eine Bibelschule gründen, der nächste Schritt war erstmal auf die Bibelschule gehen. Ja, da wussten wir, damals waren wir noch in dem Zustand, dass wir uns gesagt haben, Bibelschule niemals. Ja?
Wir kannten nur Leute, die auf der Bibelschule waren, kamen zurück, waren, ich habe immer gesagt, arrogant und verwirrt auf höherem Niveau. Das war mal mein Urteil. Entschuldigung bei allem, die ich jetzt beleidigt habe. Aber so habe ich gedacht über Bibelschule. Ich wollte dann nie im Leben Bibelschule. Ja.
Ja, aber jedenfalls könnt ihr sehen, so zielstrebig waren wir. Ja? Wir haben genau gewusst, was hier läuft und wie wir gehen mussten. Überhaupt nicht, Pustekuchen. Ja? Aber wir sind irgendwo der Weisung Gottes gefolgt. Ich denke ja, diese fünf Jungfrauen, die Öl in der Kanne hatten, die haben das vielleicht auch mehr intuitiv richtig gemacht. Ja? Aber eins können wir lernen, die einen haben ihre Zeit verschwendet und die anderen haben sie genutzt. Ja? Und wir warten ja alle auf, wir haben alle irgendwas, worauf wir warten, dass sich irgendwas erfüllt. Ja? Und wir warten manchmal sehr, sehr lange darauf, manchmal Jahre oder Jahrzehnte. Und vielleicht wartest du auf Heilung, auf einen neuen Job, auf Versorgung in irgendeiner Weise. Oder worauf kann man noch warten? Was kann es noch sein?
Ehemann,
ja, ein Partner, ja. Ja, zum Beispiel.
Und oder einfach so ein Bewusstsein, yes, jetzt bin ich an der richtigen Stelle. Ich schwimme ja noch so ein bisschen durchs Leben, aber ich möchte genau wissen jetzt.
Was ist meine Berufung zum Beispiel? Ja, wo geht's hin? Ja. Ja. Aber eins kann ich euch sagen, das ist eine Liebesbotschaft von Jesus heute Morgen. Glaub nicht, dass er dich vergessen hat. Glaub nicht, dass er dich vergessen hat. Es gibt so schöne Beispiele in der Bibel. Ja? Zum Beispiel die Geschichte mit Lazarus. Tod. Die Schwestern denken, Jesus hätte ihn retten können, aber er kommt einfach nicht. Hat Jesus den Lazarus eine Sekunde vergessen? Nein. Oder Jairus. Ja, da kam dann die Blut, also der Synagogenvorsteher Jairus hatte eine kranke Tochter und schickte zu Jesus, dass er doch bitte kommt, um sie zu heilen. Unterwegs kommt die Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Jesus wird aufgehalten. Und dann kommt jemand und sagt, ja, Jesus, brauchst nicht mehr zu kommen, die Tochter ist tot, es hat sich erledigt. Meint ihr, während Jesus mit der blutflüssigen Frau gesprochen hat, hat er vergessen, dass da diese Tochter im Sterben liegt? Der hat sie im Blick gehabt. Und so hat er jeden von uns im Blick. Das soll ich euch persönlich ausrichten? Seid euch sicher, dass Jesus euch nicht vergessen hat, in dem, wo ihr heute seid. Diese Zeit der Verzögerung ist keine Zeit der Bestrafung oder der Vernachlässigung oder des Vergessens, sondern diese Zeit ist eine Zeit, wo du einerseits getestet wirst, aber auch wo du vorbereitet wirst und dich selber vorbereiten kannst. Und es ist eine Zeit, wo dein Glauben getestet wird. Und diese drei Elemente, auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Also eine Zeit der Verzögerung ist auch ein Charaktertest. Wie verhältst du dich eigentlich, wenn du unbeobachtet bist, wenn der Herr nicht da ist, wenn er noch nicht wieder da ist? Dann zeigt sich, wie du wirklich bist. Also, ich habe hier eine längere Geschichte, die lesen wir mal eben durch. So, habe ich da. Also, das ist ein Gleichnis von einem Verwalter. Jesus, der Herr, entgegnete, wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen. Er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen, zu schlemmen und sich zu betrinken, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er damit nicht damit rechnet. Finde ich auch interessant, ja. Weil der zuverlässige Verwalter, der rechnet mit dem Wiederkommen, und der andere, bei dem kommt der Herr dann, wenn er es nicht erwartet. Ja. Also als ob sich das Verhalten des Herrn total ist abhängig davon, wie der Verwalter ist. Ja. Und wenn du unzuverlässig bist, dann kommt der, wirst du überrascht von der Rückkehr des Herrn. Also wie ich mich in der Zeit der Verzögerung verhalte, ist entscheidend. Hier zeigt sich dein wahres Ich. Und du bist getäuscht, wenn du meinst, es kommt nicht darauf an, was du in dieser Zeit machst. Dass das egal ist. Kommt ja sowieso nicht darauf an. Wichtig ist, was das Endergebnis sozusagen ist. Nee, es kommt auf jedes Detail drauf an. Wie ich mit jedem von euch heute umgehe, wenn ich einen geringschätzig behandle, ja, weil ich meine, er ist weniger wert oder einer ist wichtiger oder einer gibt mehr Geld oder so, ja, dass ich denjenigen, der mehr spendet, anders behandeln soll als jemand, der noch nie was gegeben hat, dann bin ich getäuscht. Und es ist natürlich verlockend, sich gehen zu lassen, wenn die Zeit lang wird. Das ist aber eine fleischliche Reaktion des natürlichen Menschen und das gefällt Gott nicht. Das wird seine Quittung bekommen später.
Aber nehmen wir mal das Beispiel, du betest für irgendeine Sache und es geschieht nicht. Ne? Da gibt es auch viele Varianten, wie man darauf reagieren kann. Ne? Du betest von mir aus für deine Familie oder auch für irgendeine bestimmte Person um Heilung und du betest und das Jahr geht rum, das zweite und das dritte geht rum und nichts geschieht. Ja? Wo stehe ich dann da? Also wir haben so einen Fall und da beobachte ich mich dann auch, wo ich denn da stehe. Ne? Manchmal merke ich, dass ich denke, ach weißt, jetzt höre ich erstmal auf. Jetzt muss ich immer wieder neue Luft schnappen sozusagen. Ja, ich muss wieder neue Kraft schöpfen. Oder dann bin ich wieder motiviert und dann bete ich und dann proklamiere ich und dann stehe ich wieder, so was ich für mein Empfinden als Stehen bezeichne. Ja? Und dann kommen manchmal wieder so viele Fragen, dass ich denke, oh, wird das endlich mal ein Ende haben? Wann passiert das denn endlich? Ne? Und diese Wellen, die ich an mir selber manchmal so erlebe. Ne? Und gar keine Bewertung, ich erlebe mich einfach so. Ne? Und ich habe da auch Erbarmen mit mir, dass ich denke, ja, so Bescheid. Und ich stehe nicht ganz oben und proklamiere und es wird kommen und es wird sein und so weiter. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal ja, merke ich meine Schwächeanfälle. Aber ich sammle mich dann immer wieder. Und so zum Beispiel im Zusammenhang mit Gebet, wenn es lange ausbleibt, wenn ja. Es sich verzögert. Ne?
Ja.
Es gibt viele andere Beispiele, die einfach privater Natur sind, ne? Die uns direkt betreffen, heute und jetzt und in dieser Zeit. Ne?
Ja. Ja, aber es geht darum, diesen hohen, ich sag mal, diesen hohen Standard beizubehalten. Das, was du mal für richtig für dich als richtig erkannt hast, dass du davon nicht wieder runter sinkst, sondern diesen Standard hältst. Ja. So, der andere Aspekt ist Vorbereitung für zukünftige Aufgaben. Wieder ein Gleichnis aus Matthäus 25, das ist das Gleichnis, das nach den 10 Jungfrauen kommt. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, in der anderen Übersetzung heißt es 5 Talente, einem anderen 2 und einem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub sein Geld an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silbergeld hatte, brachte 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier habe ich 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Und so weiter, dann geht es weiter, dass der das Talent oder das Geld vergraben hat, dass der getadelt wird und bestraft wird. Also, diese lange Zeit der Verzögerung kann man verschwenden oder man kann sie nutzen. Das haben wir vorher schon gehört. Der mit dem einen Talent, der hat sie verschwendet. Der hat in der Zeit nichts damit angefangen. Der hat aus seinem Talent nichts gemacht. Und hier ist jetzt wirklich eine tolle Richtungsweisung für jeden, der noch nicht so klar weiß, was seine Berufung ist, wo sein Weg lang geht. Ja. Nutze diese Zeit, um aus deinen Talenten das Optimale herauszuholen, indem du deine Fähigkeiten trainierst, indem du dich brauchbar machst für Gott, indem du einsetzbar bist. Er kann dich einsetzen, wenn du die richtige Haltung hast und wenn du ein gewisses Grundverständnis hast von seiner Lehre. Und nutze die Zeit, um Gott besser kennenzulernen und einen Vorrat an Öl anzulegen. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, kann er dich einsetzen. Wenn du diese Vorbereitung nicht getan hast, dann wird er dich nie einsetzen können. Und dann wartest du immer und immer und immer weiter. Also mach dich benutzbar, dann wird er dich benutzen. Gott sucht Leute, die er benutzen kann, mit denen er was anfangen kann. Wir sind ja dann irgendwann, also ist Christa dann auf die Bibelschule gegangen, die Story, die sparen wir uns jetzt, die erzählen wir vielleicht zu einer anderen Gelegenheit, aber viele kennen sie auch. Aber dann sind wir ja zum zweiten Bibelschuljahr gemeinsam nach Colorado gegangen und wir hatten keinen Schimmer, wo das hinführen sollte. Wir wussten, es ist wichtig. Wir wussten, wir bereiten uns geistlich auf was vor. Oder? Wussten wir das?
Ja.
Dass wir uns auf was vorbereiten? Ja, aber was wussten wir nicht?
Wir wussten, dass wir uns vorbereiten und was wir auch gemerkt haben, wir hatten das Geld, weil USA ist teuer und durch den Hausverkauf hatten wir auf einmal Geld, richtig was übrig, dass wir uns das leisten konnten, 2 Jahre nach USA zu gehen, ohne weitere Arbeit. Und dann wussten wir sind hier in der Mache sozusagen, in Vorbereitung zu was. Ja?
Dann habe ich auch noch von Gott ein Wort bekommen, als wir in Colorado am Anfang des zweiten Jahres angekommen waren, also sind da wieder hingeflogen, haben uns da eingerichtet in der Wohnung und dann hatten wir irgendwie noch ein paar Tage Zeit, bis die Schule losging, da waren wir so richtig so entspannt und so und da hat Gott zu mir gesagt, du wirst eines Tages vom geistlichen Dienst leben können, also uns ernähren können. Ich wusste noch gar nicht, in welche Richtung es geht, ich wusste nichts von Bibelschule, ja. Gut, wir waren inzwischen nicht mehr in dem Stadium, dass wir gesagt haben, wir gehen niemals auf eine Bibelschule. Da waren wir jetzt drüber hinweg. Ja? Aber selber eine zu starten, war nicht in unseren Gedanken zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem hat er gesagt, du wirst mal davon leben können. Und wir waren noch in der Vorbereitungszeit. Und wir wussten, wir müssen uns benutzbar machen für ihn. Der kann mit uns nichts anfangen, wenn unser Denken weltlich ist. Der braucht eine andere Art von Denken, damit er mit uns kommunizieren kann. Ja, und der dritte Punkt, den ich habe, ist Glauben. Also das ganze Kapitel Hebräer 11, da geht es ja um die Glaubenshelden. Ja. Abraham, Henoch, wen haben wir da noch drin? David. Ja. Diese Leute werden gelobt, weil sie sich vorbereitet haben oder weil sie Dinge getan haben, auf Gottes Wort hin und zum Teil haben sie die Erfüllung nicht gesehen. Abraham hat nicht gesehen, dass die ganze Welt mit seinen Kindern gefüllt wird, mit seinen Nachkommen. Ich lese es mal ab Vers 33 vor. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Die haben sich benutzbar gemacht. Die haben ihm vertraut. Die wussten, Gott ist real. Sein Wort steht. Und ihm können wir vertrauen. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Sie alle haben Gott vertraut, Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich die Zusage Gottes zu ihren Lebzeiten nicht. Noch nicht. Da geht es darum, dass sie die Herrlichkeit Gottes oder des, zum Beispiel des Millenniums nicht gesehen haben. Aber wenn es um einen Ehemann geht oder sowas, das ist dann nicht mit gemeint. Also das ist eine andere Geschichte. Aber hier ist die Definition davon, was ein Glaubensheld ist. Diese Menschen haben ohne Kompromisse an dem festgehalten, was ihnen verheißen worden ist, was sie von Gott erfahren haben. Sie haben, egal ob man schon was sieht oder erste Anzeichen davon sieht oder nicht, haben sie daran festgehalten. Das sind Glaubenshelden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Heldenstories, ja, die faszinieren mich immer. Ich liebe Heldenstories. Ja. Also wenn der Underdog gewinnt, zum Beispiel, ne? Zum Beispiel Underdog als Beispiel, Deutschland würde die WM gewinnen. Nein, oder sagen wir Kamerun oder Dänemark oder so. Ich weiß gar nicht, ob die noch drin sind. Bitte?
Das sind, ja, genau.
Ja. Ja, aber oder David gegen Goliath, solche Geschichten. Ich glaube, das steckt in jedem von uns, dass wir wirklich was Großes tun wollen in unserem Leben, ja, dass wir Großes erreichen wollen. Ja, und das ist das dritte Element, was es braucht, um diese Zeit der Verzögerung gut zu nutzen, an dem Glauben festzuhalten. Das, was wir wirklich tief drin wissen, wovon wir überzeugt sind, wofür wir vielleicht ein Wort von Gott haben oder eine Verheißung, das niemals in Frage zu stellen, sondern darauf uns hinzubewegen. Es geht darum, dass wir diese Zeit der Verzögerung nutzen, um uns so felsenfest aufzustellen und auszurichten auf das, wo wir hinwollen. Und wenn du heute meinst, dass in deinem Leben nichts vorangeht, dann mach dir das bewusst. Du steckst jetzt gerade in der wichtigsten Phase deines Lebens.
Wer war das?
Heute stellst du die Weichen für dein weiteres Leben. Heute stellst du die Weichen dafür, ob du deinen Lauf vollendest oder ob du irgendwo stecken bleibst und in irgendwelchen Abwegen verendest. Und ich möchte einfach für alle beten, die nicht so richtig wissen, wo es lang geht.
Ich möchte vorher mal fragen, vielleicht sind dir Gedanken zu Bewusstsein gekommen, worauf du mal gehofft hast. Vielleicht hast du es schon sicherheitshalber vergessen, damit dich das nicht mehr quält. Irgendwelche Zusagen, die du mal gekriegt hast. Und diese, stimmt, da war ja was. Das habe ich beiseite getan, weil es tat mir eigentlich mehr weh als alles, weil es kam ja doch nicht. Hol's mal wieder vor. Hol's mal wieder ins Bewusstsein. Irgendein stilles, inneres Wissen, da geht es lang oder es wird gut. Oder Gott hat gesagt, das möchte ich mit dir machen oder das habe ich vor mit dir oder hier geht dein Weg hin. Irgendjemand hat dir was mitgegeben und du weißt, es ist die Wahrheit, aber du hast den Mut und die Hoffnung verloren. Hol dir das mal wieder vor jetzt. Ja, ich denke, viele von uns haben da sowas.
Ja, und für die, die nicht so richtig wissen, wo die Reise hingeht, möchte ich einfach beten.
Ich möchte dann beten für die, die ahnen, wo die Reise hingeht, okay, aber das verworfen haben.
Mach du das mal erst.
Ja, ich wusste. Ja.
Gut.
Ja, Jesus, ich bete für alle die, die einfach dieses Wort, was sie von dir hatten, was vielleicht von jemandem übertragen wurde, diese Verheißung, die sie in der Bibel gesehen haben und was sie geglaubt haben in dem Moment. Und sie wussten, ja, das ist die Wahrheit, da geht's hin. Und dann kam es nicht und dann kam es nicht und dann kam es nicht. Und dann haben sie es beiseite gelegt, weil ich habe mich wahrscheinlich getäuscht. Und ich bete, dass du das jetzt neu befeuerst. Da, wo dieses Wort von dir war, dass du es neu befeuerst, wieder ganz nach vorne holst. Und dass sie, ja, ich spreche Segen drauf, ich spreche Kraft drauf. Und ich bete, dass du Mut hast, das Ding wieder anzupacken. Dass du Mut hast, das wieder zu konfrontieren und zu sagen, ja, ich gehe da lang. Ich gebe nicht auf, ich gebe mich nicht geschlagen. Ich gehe wieder auf dieses Ziel zu, auf diese Hoffnung zu, auf diese Verheißung zu, die er mir zugesagt hat. Herr, und ich bete, gib ihnen jetzt die Kraft, innerlich aufzustehen und zuzupacken und sich das nicht mehr klauen zu lassen. Dass sie richtig kühn und frech werden und zupacken. So diese Bulldoggen-Mentalität zupacken und nie wieder loslassen. Herr, ich bete, dass du das jetzt in ihnen vollbringst. Neuer Mut, neue Kraft, neue Hoffnung und los geht's. Neues Leben. Ja. Amen.
Amen. Ja, und wenn du, wenn du nicht weißt, wo deine Reise hingeht, wenn du dich so irgendwie im Niemandsland wähnst, glaub nicht, dass Gott dich vergessen hat. Er hat dich im Blick. Er hat dich im Blick. Und sei dir gewiss, er kann dich benutzen und er will dich benutzen. Und deswegen nutze die Zeit. Nutze die Zeit. Und ich bete einfach, dass du diese Perspektive bekommst auf dein Leben. Ich bin in einer Vorbereitungszeit. Die Zeit, in der ich jetzt lebe, so wie ich jetzt lebe, ich bereite mich vor. Und in einer Vorbereitungszeit, da fokussiert man auf das Ziel. Das Ziel ist Jesus. Und darauf fokussiere ich. Fokussierst du. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, schau auf Jesus. Und es wird sich ein Ziel zeigen. Und er wird in dir etwas formen, eine Sehnsucht, eine Affinität zu bestimmten Themen. Es wird sich in dir eine Richtung herauskristallisieren. Und sei gewiss, er kann jeden benutzen. Er will jeden benutzen, der benutzbar ist. Amen.